Ein kleines Mädchen war ganz ins Malen vertieft. Als die Lehrerin es sah, fragte sie: Was machst du denn da eigentlich? Was malst du? Ein Bild von Gott, antwortete das Mädchen. Aber es weiß doch niemand, wie Gott aussieht, sagt die Lehrerin. Das Mädchen schaut auf und sagt: Wenn ich fertig bin, wissen es alle. Das Mädchen hatte eine ziemlich klare Vorstellung, wie Gott aussehen muss. Auch wir haben so bestimmte Vorstellungen von Gott, Bilder von Gott. Geprägt vielleicht durch unsere Eltern oder andere Menschen, durch die Kirche oder Gemeinde, zu der wir gehören oder gehört haben. Vielleicht durch bestimmte Lebenserfahrungen. Wir haben Bilder, Vorstellungen von Gott. Vielleicht ist er ein Lehrer, haben wir gerade gehört vorhin, oder ein freundlicher Vater oder auch ein strenger Vater. Vielleicht ein Vater, der durch Abwesenheit glänzt. Manche Väter glänzen durch Abwesenheit. Oder ein guter Hirte, ein Polizist, ein unerbittlicher Richter oder eine freundlich liebende Mutter, zärtlich liebende Mutter. Alles Bilder von Gott. Solche Bilder schleichen sich bei jedem von uns ein. Die sind einfach da, gewachsen. Das ist nicht ungewöhnlich. Problematisch wird es erst dann, wenn wir die Vorstellung von Gott für Gott selbst halten. Das führt immer auf falsche Wege. Gott ist immer mehr, als wir uns vorstellen und auch immer anders, als wir uns vorstellen. Noch schlimmer wird es, wenn wir unser ganzes Vertrauen auf etwas anderes setzen als auf Gott selbst. Vielleicht auf Glück oder Geld oder die Sterne oder auf Menschen oder sonst was. Wenn Gott nicht mehr die Mitte unseres Lebens ist. Genau darum geht es im heutigen Predigttext. Wir hören auf 2. Mose, Kapitel 32, die Verse 7 bis 14. Mose betet für das Volk Gottes. Ihr merkt schon, es geht dann auch um Gebet. Heute ist ja der Sonntag des Gebetes. Mose betet für das Volk Gottes. Gott, der Herr, sagte zu Mose: Steig schnell hinunter. Dein Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, läuft ins Verderben. Sie sind sehr schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen mit meinen Geboten gewiesen habe. Ein gegossenes Kalb haben sie sich gemacht. Sie haben es angebetet und ihm Opfer dargebracht und gerufen: Hier ist dein Gott, Israel. Der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Weiter sagte der Herr zu Mose: Ich habe erkannt, dass dies ein widerspenstiges Volk ist. Deshalb will ich meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten. Versuche nicht, mich davon abzubringen. Mit dir will ich neu beginnen und deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Mose aber suchte den Herrn, seinen Gott, umzustimmen und sagte: Ach Herr, warum willst du deinen Zorn über dein Volk ausschütten, das du zuvor mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast? Willst du denn, dass die Ägypter von dir sagen, er hat sie nur herausgeführt, um sie dort am Berg zu töten und völlig vom Erdboden auszurotten? Lass ab von deinem Zorn, lass dir das Unheil leid tun, das du über das Volk bringen willst. Denk doch an Abraham, Isaak und Jakob, die dir treu gedient haben, denen du mit feierlichem Eid versprochen hast: Ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und will ihnen das ganze Land, von dem ich zu euch gesprochen habe, für immer zum Besitz geben. Da sah der Herr ab von seiner Drohung wahrzumachen und vernichtete das Volk nicht. Der heutige Sonntag trägt den Namen Rogate, das heißt betet. In dem Bericht, den wir ansehen, ist es Mose, der Mann Gottes, der für das Volk Gottes betet, für das alte Volk Israel. Um zu verstehen, welche Bedeutung, welche Dimension dieses Gebet hat, muss man die Vorgeschichte kennen, die Entstehung des Volkes Israel. Und in dieser Geschichte kann man entdecken, wie Gott wirklich ist. Und das soll heute unser Thema sein, wie Gott wirklich ist. Ich habe darin drei Punkte gefunden. Er ist ein Gott zum Glauben, ein Gott zum Anfassen und schließlich ein Gott zum Staunen. Als erstes ein Gott zum Glauben. Gott hat eine lange und intensive Geschichte mit dem Volk Israel. Dieses Volk ist, wenn man so will, die große Liebe Gottes. Das geht ihm unter die Haut, wenn er dieses Volk sieht. Gott beginnt diese Geschichte mit einer bestimmten Person, mit Abraham. Gott fordert ihn zum Abenteuer heraus, zum Glauben, zum Vertrauen. Gott sagt zu Abraham: Verlass dein Land, deine Verwandtschaft, dein Haus, das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum Stammvater für ein großes Volk machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, sodass du ein Segen sein wirst. Alle Völker der Erde sollen durch dich, Abraham, gesegnet werden. Also Gott verspricht Abraham eine wirklich großartige Zukunft, ein Land, ein großes Volk von Nachkommen, einen großen Namen, also Ehre, Gottes Segen auf allen Wegen für sich selbst und für sein Volk, also seine Kinder und Enkel und Urenkel und schließlich für alle Völker der Erde. Und dann heißt es, da ging Abraham los, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Also Abraham lässt sich auf Gott ein, er vertraut ihm. Und Gott hält alles, was er versprochen hat. Er führt ihn ins Land, gibt es ihm zum Eigentum. Und auch wenn Abraham sehr lange warten muss, 25 Jahre lang, bekommt er den verheißenen Nachkommen, Isaak. Und dann geht es von Generation zu Generation weiter. Von Isaak zu Jakob, von Jakob zu Josef und seinen Brüdern, die schließlich die Stammväter des Volkes Israel werden. Und dann folgt eine endlos lange Zeit in Ägypten. Über 400 Jahre lang Geschichte. Zuerst eine Zeit der Rettung und Hilfe vor Hungersnot und Elend und dann eine Zeit der Unterdrückung und Sklaverei. Bis hin zu diesem Mann Mose, der aus dem Wasser gefischt wird als Baby und dann ein Führer des Volkes wird und das Volk aus der Gefangenschaft herausführt. Es ist eine Geschichte mit Höhen und Tiefen. In allem war Gott dabei. Gott hat beschenkt und bewahrt, er hat gesegnet und getragen, er hat Freiheit geschenkt, wo sie überhaupt nicht mehr zu erwarten war. Gott ist ein Gott zum Glauben, zum Vertrauen, zum Festhalten, wenn es über Höhen und durch Tiefen geht. Gott hält alles, was er versprochen hat, auch über Jahrhunderte hinweg. Und das ist eine Sache, die wir uns merken können, vielleicht auch merken sollen. Gott ist ein Gott zum Glauben. Er hält, was er verspricht. Er verliert seine großen Versprechen nicht aus dem Blick, weder bei seinem Volk Israel, das gilt bis heute und auch in Zukunft, noch in der Geschichte der Völker, noch in der Geschichte des einzelnen Menschen, in unseren Lebensgeschichten. Gott hält, was er verspricht. Gott sagt zu Abraham, ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, du wirst ein Segen sein und alle Völker der Erde sollen durch dich, Abraham, gesegnet werden. Und wir bekommen Anteil am Segen Abrahams durch Jesus Christus. Gott hat Segen und Frieden versprochen für Israel, für die Völker, für alle, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen und auf Gott. Gott ist ein Gott zum Glauben. Und wir sind eingeladen, uns Gott anzuvertrauen, ihm zu glauben und mit ihm zu gehen. Das Zweite, ein Gott zum Anfassen. Umso mehr erschüttert es, was in dieser Geschichte hier berichtet wird. Also nach der Vorgeschichte, was jetzt passiert. Gott sagt zu Mose, steig schnell hinunter, dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, läuft ins Verderben. Sie sind sehr schnell vom Weg abgewichen, den ich ihnen mit meinen Geboten gewiesen habe. Den Beginn der 10 Gebote haben wir vielleicht noch im Ohr. Ich bin der Herr, dein Gott, ich. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bild von Gott machen, kein Gottesbild. Und genau das, was sie nicht tun sollen, das tun sie jetzt. Sie sammeln Goldschmuck, schmelzen es ein, gießen einen Jungstier, ein Symbol der Stärke, tanzen wie wild um das Götterbild, fallen vor ihm auf die Knie und schreien laut, hier ist dein Gott Israel, der hat dich aus Ägypten geführt. Gerade noch haben sie eine wunderbare Befreiungstat erlebt, eine Glaubensgeschichte, die seinesgleichen sucht in der Welt. Mose hat sich als ein starker Anführer erwiesen und nun geschieht das. Das Volk kehrt Gott den Rücken. Das Volk wendet sich von Gott ab. Was ist da passiert, dass sie so schnell, so tief fallen? Wie kann das sein? Sie wissen nicht, wo Mose ist und was mit Mose los ist, warum er so lange wegbleibt. Nach 400 Jahren Ungewissheit halten sie es nicht ein paar Tage aus, in der Ungewissheit zu leben. Sie brauchen etwas Handfestes, etwas, was ihnen Klarheit und Wahrheit gibt, Sicherheit und Stärke. So denken sie jedenfalls. Wir brauchen was Handfestes. Mose ist nicht mehr da, der starke Mann, der fähige Führer. Also machen sie sich einen Macher, einen Führer, einen Gott zum Anfassen. Der soll sie führen. Was hier passiert, geschieht aus der Angst, allein zu sein. Aus der Schwäche, die sich scheut, selbst zu entscheiden, selbst Verantwortung für seinen Glauben und sein Leben zu übernehmen. Wenn Mose nicht da ist, der starke Streiter und der fähige Führer, dann folgen wir lieber hirnlosen Hirngespinsten, als uns selber Gedanken zu machen und den weiteren Weg selber anzuschauen und einem Gott zu vertrauen, den man nicht sehen kann. Ich habe mich gefragt, wie das heute aussieht mit diesen Götterbildern. Die Faszination von Bildern kennen wir alle, vom Fernseher oder vom Computer oder im Handy. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, ja, aber das ist vielleicht nicht das entscheidende Ding. Der Apostel Paulus schreibt an die Christen in Ephesus, Kapitel 4, Vers 13 und 14, wir sollen zu vollendeten Menschen werden, erwachsen genug, Christus in seiner ganzen Fülle zu erfassen. Wir sollen nicht mehr wie unmündige Kinder sein, ein Spielball von Wind und Wellen im Meer zahlreicher Lehren. Sie sind dem falschen Spiel von Menschen ausgeliefert, die sie betrügen und in die Irre führen. Also die Stichworte sind hier erwachsen werden, mündig werden, sich nicht treiben lassen, kein Spielball von Mächten und Mächtigen und Meinungen sein, ein klares Urteil haben, Betrügern nicht auf den Leim gehen, sich nicht verführen oder in die Irre führen lassen. Das gilt in Kirchen und Gemeinden genauso wie in Politik und Gesellschaft. Verantwortungsvolle Führung, ja. Das ist unbedingt nötig, aber verantwortungslose Verführung, davon hatten und haben wir genug in unserem Land und in unserer Welt, in unserer Geschichte, davon haben wir genug von Verführern. Wir sollen die Geister unterscheiden lernen. Die Geister, die am Werk sind. Was führt zum Guten und zum Segen? Und was führt am Ende in den Abgrund und ins Verderben? Wir sollen unterscheiden, wer uns da führen will. Die Anbetung der Israeliten richtet sich plötzlich an die falsche Adresse. Sie folgen einem falschen Gott, einem Götzen. Sie sind ihm auf den Leim gegangen. Sie erhoffen Führung und lassen sich verführen. Die Überschrift über diesen Abschnitt müsste eigentlich nicht heißen, ein Gott zum Anfassen, sondern kein Gott zum Anfassen. Oder ein Gott zum Mündigwerden, Selbstverantwortung übernehmen. Darum geht es. Ein Gott zum Mündigwerden. Das ist richtig. Jetzt das dritte und letzte, ein Gott zum Staunen. Man kann sich schon wundern, wie Gott hier mit Mose redet. Ich habe erkannt, dass dies ein widerspenstiges Volk ist. Als ob Gott das nicht schon vorher gewusst hätte. Er wusste es natürlich. Und weiter sagt Gott, deshalb will ich meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten. Versuche nicht, mich davon abzubringen. Das klingt sehr menschlich, sehr verletzt. Es scheint, als hätte Gott die Nase voll von diesen rebellischen Leuten. Natürlich handelt Gott nicht im Affekt, so als ob er sich nicht beherrschen könnte, wie wir uns manchmal nicht beherrschen können. Wenn die Bibel vom Zorn Gottes spricht, meint sie den Willen, Gericht zu halten über das Versagen der Menschen. Gott will Gericht halten über Israel. Es scheint hier so zu sein wie bei der Sintflut. Nur, dass Gott nicht die Menschen schlechthin richten will, die Menschheit und vernichten, sondern das erwählte Volk Israel. Stellt euch vor, Gott will sein erwähltes Volk vernichten. Gott will also noch einmal von vorne anfangen. Zu Mose sagt er, mit dir will ich neu beginnen und deinen Nachkommen einen großen Namen geben, ein großes Volk aus dir machen. So wie bei Noah. Also nicht mehr Abraham, sondern Mose. An dieser Stelle kommt jetzt das Gebet. Und das Erstaunlichste in der Geschichte, das Gebet des Moses. Und das erstaunt mich sehr, wie Mose hier mehr diskutiert und argumentiert und ringt mit Gott. Mose suchte den Herrn, seinen Gott, umzustimmen. Ach Herr, warum willst du deinen Zorn über dein Volk ausschütten, das du zuvor mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast? Warum, Gott? Willst du denn, dass die Ägypter von dir sagen, er hat sie nur herausgeführt, um sie dann zu töten und sie völlig vom Erdboden aus zu rotten? Kann das dein Wille sein, Gott? Lass ab von deinem Zorn, lass dir das Unheil leid tun, das du über dein Volk bringen willst. Denk doch an Abraham und Isaak und Jakob, die dir treu gedient haben und denen du mit feierlichem Eid geschworen hast, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Du hast es doch versprochen. Mit einem Eid versprochen. Du hast geschworen und jetzt willst du sie töten? Gott, das kannst du nicht wollen. Was für ein Gebet und was für ein Gott. Es scheint hier fast so, als würde Mose Gott an die Wand reden. Er diskutiert und ringt und schlägt Gott mit seinen eigenen Argumenten, mit seinen eigenen ursprünglichen Absichten. Du kannst doch Abraham nicht einfach fallen lassen und Israel. Du hast es mit einem Eid versprochen. Und du willst doch nicht, dass die Ägypter schadenfroh sind. Und Gott? Gott lässt mit sich reden. Er lässt sich an die Wand spielen. Gott ändert seine Meinung. Da sah der Herr davon ab, seine Drohung wahrzumachen und vernichtete sein Volk Israel nicht. Gott ist ein Gott zum Staunen. Gott ändert seine Meinung. Der ewige Gott lässt sich von vergänglichen Menschen bitten. Gott hört uns, wenn wir beten. Er ist vielleicht sogar bereit, seine Pläne zu ändern, unsertwegen. Stellt euch vor, wir beten und Israel bekommt Frieden heute. Stellt euch vor, wir beten und die Menschen in Gaza bekommen Frieden. Stellt euch vor, wir beten und Israel bekommt Frieden mit den Palästinensern oder vielleicht sogar mit allen arabischen Völkern. Das wäre doch was. Stellt euch vor, wir beten und die Ukraine bekommt Frieden. Stellt euch vor, wir beten und die Ukrainer und Russen lernen, wieder freundlich beieinander, friedlich miteinander zu leben. Fast unvorstellbar. Stellt euch vor, der ewige Gott lässt sich von vergänglichen Menschen bitten. Er wäre vielleicht sogar bereit, den Lauf der Geschichte zu ändern. So wie Gott vor 35 Jahren nach vielen Friedensgebeten in die deutsche Geschichte eingegriffen hat. Stellt euch vor, das passiert heute wieder. Nicht von jetzt auf gleich, aber doch wirklich. Wenn wir uns das vorstellen, dann sollten wir beten. Wie die Weltmeister. Dann sollten wir intensiv beten und bitten, dass endlich Frieden wird. Und stellt euch vor, wir beten und Gott schenkt vielen Menschen die Gnade zum Glauben. Vielen, die ihn überhaupt nicht kennen. Wenn das so ist, dann sollten wir beten. Hier wird uns gezeigt, wie Gott wirklich ist. Er ist ein Gott zum Glauben. Wir können und sollen vertrauen auf Gott. Gott ist ein Gott zum Mündigwerden. Wir müssen nicht irgendwelchen Verführern nachlaufen. Wenn bald Europawahl ist, dann sollten wir beten, was wir nur können. Und Gott ist ein Gott zum Staunen. Er ist unter Umständen bereit, seine Meinung zu ändern.